Einmal Weltraum hin und zurück. Das ließ sich bisher nur bei der NASA buchen. Nur die amerikanischen Space Shuttle landen wie Verkehrsflugzeuge wieder auf der Erde. Nach 30 Jahren endet die Ära der Shuttle diese Woche, wenn die Raumfähre Atlantis am Freitag vom Kennedy Space Center in Florida abgehoben hat, wird es keinen weiteren Start eines Space Shuttle mehr geben. Die Atlantis fliegt zum allerletzten Mal zur ISS, zur Internationalen Raumstation. Dort, auf der ISS, hat der deutsche Astronaut Thomas Reiter 166 Tage gelebt. 5 Jahre ist das jetzt her. Thomas Reiter ist der europäische Astronaut mit der längsten Erfahrung im All. Herr Reiter, versetzen Sie sich mal zurück in diese Zeit. Es ist der 4. Juli 2006. Sie sitzen startbereit im Shuttle, hören die Mission Control in Houston. Und wie ging es dann für Sie weiter?
Das war ein Moment, auf den man natürlich lange hingearbeitet hat. Voraus gingen 2 Startabbrüche wegen Wetter und man hat dann wirklich so ein bisschen Bedenken, Mensch, klappt das denn heute in Florida, kann nachmittags immer mal wieder ganz schnell ein Gewitter aufziehen und das ist dann ein Kriterium, das zum Startabbruch führen kann, aber Gott sei Dank am 4. Juli 2006, amerikanischer Unabhängigkeitsfeiertag, hat es dann tatsächlich geklappt. Als dann tatsächlich der Countdown weiter runterlief, waren wir uns dann ziemlich sicher, okay, jetzt geht's gleich los. Und dann wartet man natürlich auf diesen Moment, in dem die Triebwerke gezündet werden. Für mich war es deshalb insbesondere interessant, weil ich natürlich den Vergleich zu der russischen Sojus-Rakete da anstellen konnte. Also das lag zwar schon ein paar Jahre zurück, aber logischerweise sagt man dann nicht nur das Erlebnis, überhaupt so einen Start mitzuerleben, sondern auch diesen Vergleich anzustellen. Das ist eigentlich zunächst mal nicht ganz so überwältigend. Man merkt ein leichtes Vibrieren, das durch das Shuttle geht, wenn die Turbopumpen gezündet werden, die Triebwerke gezündet werden, hochlaufen. Und dann in dem Moment, wo die Haupttriebwerke, also diese Feststoffbooster gezündet werden, in dem Moment hebt dann das Shuttle ab und man ist unterwegs. Die Beschleunigung im ersten Moment, die ist noch relativ moderat. Im Moment des Abhebens so etwa bei 1,5 G, nimmt dann aber stetig zu, hat dann so etwa ihr Maximum bei 3 G, also mit dem Dreifachen seines Gewichtes wird man dann in den Sitz gepresst und ja, nach 8 Minuten und 30 Sekunden ist man dann in etwa ja, so 140 Kilometern Höhe mit knapp 28.000 Stundenkilometer Geschwindigkeit.
Und das mulmige Gefühl, auf so viel Treibstoff zu sitzen?
Das ist in dem Moment nicht im Vordergrund. Man konzentriert sich auf die Aufgaben, die da vor einem liegen. In diesen knapp 9 Minuten vom Abheben bis oben, da geht man dann nochmal so die Prozeduren durch, was zu tun wäre, wenn dies oder jenes passiert. Und dann weiß man, nachdem die Haupttriebwerke abgeschaltet wurden, da geht dann richtig die Arbeit los. Man muss sich abschnallen, man muss das gesamte Innere umkonfigurieren, um dann für die Zeit, für die 2 Tage, bis man die Station erreicht, vorbereitet zu sein, das Shuttle entsprechend für diese 2 Tage im Orbit vorzubereiten. Und da wird es dann richtig hektisch da oben.
Undiplomatische Frage, wo haben Sie sich sicherer gefühlt, in der Soyuz-Kapsel oder dann im Shuttle?
Ach, das geht einem in dem Moment nicht durch den Kopf, wo man sich da sicherer fühlt. Man weiß, es ist mit Risiken verbunden. Das ist eben nicht so wie in ein Verkehrsflugzeug zu steigen oder ich sag mal in irgendein anderes Verkehrsmittel. Rein statistisch gesehen ist es mit etwas mehr Risiken verbunden. Aber das ist nicht, dass man da in dem Moment dran denkt. Man konzentriert sich wirklich auf diese Aufgabe, die vor einem liegt. Es ist alles, was dann nach dem Abschalten der Haupttriebwerke passiert, auf die Sekunde, kann man fast sagen, vorgeplant. Und man hat über 2 Jahre dafür trainiert und darauf konzentriert man sich, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, wenn jetzt dies oder jenes schief geht, hoffentlich können wir das dann alles auch handeln, können das entsprechend mit der Crew zusammen zum guten Ende bringen. Daran denkt man in dem Moment nicht.
Sie sind ja der Europäer, der mit insgesamt 350 Tagen die längste Zeit im All verbracht hat. Erinnern Sie sich heute noch häufig daran zurück? Also wenn Sie heute durch Ihr Leben gehen, gibt es da häufiger so Flashbacks oder träumen Sie davon?
Ja. Das passiert. Wenn ich Ihnen jetzt davon erzähle, kann ich Ihnen versichern, dann ist das, als wäre es erst gestern gewesen. Ich habe natürlich in der Zwischenzeit auch viele, viele Vorträge darüber gehalten. Und es ist tatsächlich so, wann immer ich diese Bilder wieder sehe, diese Videosequenzen, die ich dann bei den Vorträgen nutze, dann ist das, als wäre ich gerade wieder mittendrin. Und es sind Eindrücke, die einen wirklich ein Leben lang begleiten. Die sind so tiefgreifend. Es ist eine Erfahrung, die so weit weg von dem normalen menschlichen Erfahrungshorizont liegt, dass es so tief in einem drin steckt und man hat es hin und wieder mal parat. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich die ganze Zeit an diese Mission denke. Aber wenn man davon berichtet, wenn man die Bilder sieht, wenn man auch Kollegen trifft, die mit einem dort oben waren oder die in der Ausbildung zusammen waren, dann ist das wirklich, als wäre es erst gerade geschehen.
Was ist das Tiefgreifende daran? Ist das, dass Sie nicht mehr auf der Erde waren?
Ja, das spielt auch eine Rolle. Es ist eine Kombination des Gefühls der Schwerelosigkeit mit dem Ausblick, den man von dort oben auf unseren eigenen Planeten hat, den man von dort oben natürlich in die entgegengesetzte Richtung, in die Tiefen des Weltalls hat, wo man eben einen Sternenhimmel sieht, wie man ihn hier auf der Erde eigentlich kaum sehen kann. Es ist das Bewusstsein, wirklich in einer sehr besonderen Umgebung dort oben sich aufzuhalten. Diese Technik, die einen umgibt, all das zusammen führt dazu, dass man sagt, Mensch, das ist unglaublich. Also obwohl man ja lange dafür ausgebildet wurde, man weiß, was da technisch passiert. Aber wenn man dann da ist und mal so ein paar Sekunden Zeit hat, mal so einen Schritt zurücknehmen kann von den Aufgaben, die man da durchzuführen hat, dann ist das einfach faszinierend und man sagt sich, Mensch, dass sowas möglich ist, ist einfach toll und man genießt es.
Haben Sie, wenn Sie daran zurückdenken, das Gefühl, oh Mann, das habe ich vergessen zu machen, das hätte ich machen sollen? Also irgendwas, wenn Sie nochmal ins All fliegen könnten, wenn Sie nochmal hoch könnten auf die ISS, gäbe es da irgendwas, wo Sie sagen, da würde ich bei meinem Außeneinsatz noch ein bisschen länger auf die Erde gucken oder irgendwie sowas in der Richtung?
Ja, also nicht, dass ich was vergessen hätte, aber es ist genau so. Man kommt selbst nach einem halben Jahr zurück und sagt, Mensch, warum hast du nicht mehr Zeit genommen, um den Ausblick auf die Erde zu genießen? Weil es sind ja nicht besonders viele Fenster dort oben und während des normalen Tagesablaufs hat man eigentlich relativ wenig Zeit. Man muss sich dann wirklich mal abends oder bevor man sich zur Ruhe begibt, mal ein paar Minuten nehmen oder am Wochenende. Und auch wenn man nach einem halben Jahr zurückkommt, man ist von diesen Bildern so überwältigt und sagt dann, ach, warum hast du nicht hier und da noch eine Minute drangehängt? Und das gilt insbesondere, Sie haben es in Ihrer Frage schon angesprochen, wenn man so einen Außenbordeinsatz macht. Man kann dem Weltraum nicht nahe kommen bei so einem Außenbordeinsatz. Man hat natürlich eine viel bessere Sicht von draußen, weil durch diesen Helm, den man da auf hat, ist das Blickfeld natürlich wesentlich weiter als vom Inneren der Station durch die Fenster. Und gerade wenn man dann mal so sich mit dem Rücken zur Station dreht und eigentlich gar nichts mehr von dieser Behausung sieht, dann fühlt man sich wirklich in einer unglaublich unwirklichen Umgebung und trotzdem, es ist möglich. Man denkt sich, Mensch, träumst du das jetzt nur? Man muss sich mal kneifen, aber man ist tatsächlich dort oben in fast 400 Kilometern Höhe, fliegt mit 28.000 Stundenkilometer über die Kontinente und wünscht sich, das über Minuten oder Stunden sogar genießen zu können, aber leider ist dafür keine Zeit. Man kann mal eine Minute so ein bisschen durchschnaufen, denn diese Außenbordeinsätze sind auch körperlich sehr anstrengend. Und dann geht's weiter mit der Arbeit und da muss man sich natürlich drauf konzentrieren. Also insofern, jede Sekunde, die man da erlebt hat und genossen hat, die versucht man jetzt wieder zu durchleben und stellt sich natürlich vor, wenn man nochmal die Gelegenheit hätte, das zu sehen, um das nochmal auf eine andere Art und Weise genießen zu können, dann freut man sich darauf. Aber gut, das ist für mich jetzt hypothetisch. Ich werde nicht mehr die Gelegenheit haben zu fliegen. Aber umso wertvoller sind diese Erfahrungen.
Was war die größte Überraschung, als Sie oben waren?
Die größte Überraschung, ich möchte mal so sagen, bei meiner ersten Mission, dass man, na, wie man so schön sagt, auch dort mit Wasser kocht. Man denkt, wenn man auf so einer Raumstation ist, dass, ja, das ist alles, ist man von Technik umgeben. Ja, ist richtig. Aber man ist für alles ausgebildet, man kommt dann dort hoch und sagt, ja, jetzt bist du derjenige, der dafür zu sorgen hat, dass die Bordsysteme funktionieren, dass alles läuft, dass die Experimente durchgeführt werden. Und das macht man. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber man sagt, ja, das ist jetzt so, wie du es gelernt hast und das machst du jetzt. Ansonsten gibt es natürlich viele, viele Dinge, die einen dann überraschen. Von dem Ausblick habe ich gerade schon gesprochen. Die Tatsache, dass man sich auch mitunter mit recht einfachen Mitteln mal helfen kann, um so Bordsysteme zu reparieren oder um Fehler zu finden. All das sind Eindrücke, die natürlich dieses Gesamtbild ausmachen, von dem ich schon gesprochen habe.
Bei diesen 166 Tagen von dem, was Sie bereits erzählt haben, da ist vermutlich keine Langeweile aufgekommen, oder?
Nee, keine Sekunde. Auch wenn ich sagen muss, dass es so nach ein paar Monaten, ja, da guckt man dann schon mal in Kalendern und sagt, okay, wie viel Zeit hast du denn jetzt hinter dir? Ach, das sind erst 2 Monate und du hast noch 4 Monate vor dir. Okay, dann zählt man, je näher dann der Termin der Rückreise kommt, zählt man die Wochen, die Tage und die Stunden. Und natürlich sehnt man sich dann auch wieder nach den ganz normalen irdischen Verhältnissen. Also in der Natur zu sein, natürlich zu seiner Familie zurückzukommen, frisch zubereitetes Essen wieder genießen zu können, von der Dusche ganz zu schweigen. Aber trotzdem, es war keine Sekunde Langeweile. Und im Rückblick, klar, ist die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes wie im Fluge vergangen.
Das ist sehr schön. Welchen Nutzen erwarten Sie sich denn jetzt vom Betrieb der ISS in den nächsten 10 Jahren?
Ja, wir haben in dem bereits zurückliegenden Zeitraum eine Vielzahl von Experimenten gemacht, mehrere hundert Experimente, die also ein weites Spektrum von wissenschaftlichen Themenbereichen überschneiden, also von Grundlagenforschung im Bereich der Physik, in der Biologie, angewandte Forschung im Bereich der Materialwissenschaft, neue Technologien. Und da werden wir jetzt natürlich in den nächsten Jahren bis zum Ende des Jahrzehnts mindestens weitermachen. Wir haben sehr interessante Erkenntnisse gewinnen können. Ich will Ihnen einfach nur mal ein paar Beispiele geben. Sie können sich vorstellen, darüber kann man also stundenlang erzählen. Wir haben beispielsweise im Bereich der Medizin sehr interessante Forschung gemacht, die im Zusammenhang steht mit unserem Gleichgewichtssystem, unserem Herz-Kreislauf-System, knochenphysiologische Untersuchungen, weil es in diesen Bereichen Erkrankungen gibt, deren genauen Ursachen man noch nicht verstanden hat. Für mich als Techniker war es also hochinteressant zu lernen, dass auch heute der menschliche Körper eigentlich noch immer ein Wunder ist in manchen Bereichen. Und wir wissen, es gibt noch viele Geiseln der Menschheit, Krankheiten, die einfach heute noch nicht bewältigt werden können. Und dafür machen wir diese Forschung. Also bei den Bereichen des Gleichgewichtssystems gibt es zum Beispiel Probleme bei bestimmten Erkrankungen, wo das Gehirn die Informationen von diesen vielen Sensoren, die der menschliche Körper hat, nicht richtig verarbeiten. Oder beim Herz-Kreislauf-System, die Vorhersage von Herzerkrankungen, die möglichst frühzeitige Vorhersage von Herzerkrankungen. Oder zum Thema Knochenphysiologie, Osteoporose ist eine weit verbreitete Krankheit, deren genauen Ursachen, ja, was das eigentlich dann auslöst, auch noch nicht verstanden sind. In diesen Bereichen haben wir Forschung gemacht. Und lassen Sie mich jetzt zumindest noch ein Beispiel aus einem anderen Bereich nehmen, Materialwissenschaften. Es ist heute so, dass bei der Herstellung von hochmodernen Motorblöcken, die aus Aluminium bestehen, die gegossen werden, immer noch ein relativ hoher Ausschuss erzeugt wird, weil die Viskosität des flüssigen Aluminiums, wenn es in die Form gegossen wird, eben nicht genau bekannt ist und deshalb diese Gießverfahren nicht genau simuliert werden können. Und wir sind in der Lage, in der Schwerelosigkeit eben diesen Parameter, nämlich die Viskosität des flüssigen Metalls, mit einer sehr, sehr hohen Präzision zu bestimmen. Und das wird in Zukunft beispielsweise solche Produktionsverfahren massiv verbessern. Und so könnte ich Ihnen also noch viele Beispiele sagen, und es überstreicht eben den Bereich der Grundlagenforschung, wo es erstmal darum geht, Wissen zu bekommen über bestimmte Phänomene bis hin zu angewandter Forschung, wie ich es Ihnen eben am Beispiel dieser Materialforschung gezeigt habe.
Meine Güte, da kommt ja noch einiges auf uns zu. Jetzt mit Blick auf den 8. Juli, sind Sie melancholisch über das Ende des Shuttle-Programms?
Ja, das bin ich. Wissen Sie, bei all dieser Technik, die da drin steckt, irgendwie entwickelt, glaube ich, jeder, der in so einer Maschine geflogen ist, eine gewisse emotionale Beziehung dazu. Und das sind nicht nur die Astronauten, die damit geflogen sind, sondern das sind die vielen tausend Menschen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Ding in Orbit kommt, wieder sicher zurückkommt, dann gewartet wird. Und ich hatte bei der Landung des letzten Shuttles Gelegenheit, dort dabei zu sein. Und wenn man dann bei seinen NASA-Kollegen steht und denen in die Augen schaut, dann kann man das fühlen, wie die sich fühlen, dass die eben nicht besonders glücklich darüber sind. Und das Gleiche empfindet man eigentlich auch selbst. Also es ist eine Ära, die da zu Ende geht. Wir werden diese hervorragende Möglichkeit, 20 Tonnen an Nutzlast in den Orbit und vor allen Dingen wieder zurückzubringen, erstmal verlieren. Es wird eine Zeit dauern, bis das nächste Transportsystem dann zur Verfügung steht. Wir werden in der Zeit natürlich voll und ganz auf die russische Sojus-Kapsel setzen, die allerdings neben den 3 Menschen nach oben und wieder zurückzubringen, eben nur etwa 50 Kilogramm an Nutzlasten zurückbringen kann. Und dann wird hoffentlich so ab 2014, 2015 das nächste Transportsystem zur Verfügung stehen. Also es ist schon das Ende einer fantastischen Ära, und deshalb, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass das von allen, die mit dem Shuttle zu tun hatten, sei es als Astronauten, sei es als Techniker, schon sehr, sehr traurig zumute ist.
Ich habe hier in Washington mit Professor Loxton von der George Washington Universität gesprochen. Er findet es peinlich. Sie haben ja auch da schon gesagt, dass die USA jetzt nach dem Ende des Shuttle-Programms auf die Soyuz angewiesen sind. Wie sehen Sie das?
Ja, also natürlich schwingt da immer ein bisschen Nationalstolz mit. Das kann man auch sehr gut verstehen. Ich meine, die Raumfahrt hat in Amerika einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Rund um die Welt kennen die Menschen die NASA. Und mit dem Ende dieser Ära geht natürlich auch einher, dass man so ein Symbol verliert. Aber ich denke, da muss niemand traurig sein, denn es war eine bewusste Entscheidung, die hier getroffen wurde von der NASA. Denn der Betrieb dieses Systems war ja nun wesentlich teurer, als man das ursprünglich gedacht hat. Und man musste diese Entscheidung unter anderem auch deshalb treffen, um freie Mittel zu haben, um neue Systeme zu entwickeln. Also insofern denke ich, muss da jetzt keiner traurig sein. Es ist zwar das Ende einer Ära, aber das bereitet eben auch den Weg für neue Entwicklungen. Und ich denke, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, die Nutzung der ISS bis Ende dieses Jahrzehnts mindestens darüber hinaus, denke ich, werden in nicht allzu ferner Zukunft die Weichenstellungen für die weitere bemannte Erkundung des Weltraums getroffen. Und das sind doch hervorragende Perspektiven. Da wird Amerika eine sehr starke Rolle spielen. Da wird sicher Europa auch eine etwas stärkere Rolle in Zukunft spielen, als das vielleicht bisher bei der ISS der Fall war. Es werden viele andere Nationen mit dazu beitragen. Und ich denke, das ist eine hochinteressante Perspektive, sodass sich dieser Verlust, dieses Ende der Ära, von der ich gerade gesprochen habe, durchaus verschmerzen lässt.
Sie haben schon gesagt, es ist theoretisch, Sie gehen nicht nochmal hoch ins All. Aber wenn Sie sich's aussuchen dürfen, wo würden Sie gerne hin? Auf den Mond oder lieber nicht, weil da war schon Neil Armstrong. So, gibt's da was?
Ja, also ich habe als 11-Jähriger das miterlebt, als Neil Armstrong seine ersten Schritte auf den Mond gemacht hat und habe mir damals gedacht, was muss das für ein unglaubliches Gefühl sein, mit eigenen Bein mit dem eigenen Körper auf der Oberfläche eines anderen Himmelskörpers zu sein. Das fasziniert mich nach wie vor. Also ich fände das fantastisch, mal auf dem Mond stehen zu können. Aber gut, mir wird das selbst nicht mehr gelingen. Aber ich hoffe, ich werde einen Beitrag dazu leisten können, dass so in 10 Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr noch, sagen wir mal im nächsten Jahrzehnt, dann ein Europäer oder eine Europäerin dort oben mal stehen wird und in Vorbereitung dann auf lange Sicht, dass Menschen auch mal zu unserem Nachbarplaneten Mars fliegen werden.
Ketzerische Frage zum Schluss. Es gibt ja genug Leute, die sagen, meine Güte, warum Milliarden an Dollar und Euro ausgeben, um Menschen ins All zu schicken? Es ist doch billiger und ungefährlicher, effektiver und einfacher mit Robotern oder Weltraumteleskopen. Und diese Frage jetzt an den ESA-Director of Human Spaceflight and Operations. Herzlichen Glückwunsch übrigens auch noch dazu.
Ja, herzlichen Dank. Wissen Sie, es steckt einfach in den Menschen drin. Unsere gesamte Entwicklungsgeschichte ist von dem Erkunden des Unbekannten geprägt worden. Und das werden wir nicht ablegen. Es wird sich also nicht die Frage stellen, ob es bemannte Raumfahrt in Zukunft geben wird, ob das mehr oder weniger kostet. Es wird die Frage sein, wollen wir dabei eine Rolle spielen? Menschen sind so. Wir suchen nach neuen Antworten auf Fragen, nach neuen Horizonten, und dazu gehört auch die Raumfahrt. Und ich denke, neben diesem Wunsch, neue Erkenntnisse zu sammeln, neue Horizonte zu entwickeln, bringt das ja auch eine ganze Menge an Nutzen zurück. Denken Sie an diese Technologien, die in der Raumfahrt erforderlich sind, die Notwendigkeit zum extremen Leichtbau, zu extremer Zuverlässigkeit, zu extrem effizienter Arbeit. Wir haben da oben nicht viel Treibstoff oder sowas. Man muss also mit extrem wenig auskommen. All das sind Kriterien, die heute hier auf der Erde eine sehr wichtige Rolle spielen. Also es ist ein weites Spektrum von Vorteilen, die wir direkt oder indirekt aus der Raumfahrt ziehen können. Und last not least möchte ich auch darauf zurückkommen, was ich eben sagte. Als kleiner Junge war ich davon begeistert. Das war für mich der Ausschlag dafür, mich eben für Naturwissenschaften, für Ingenieurwissenschaften, für Mathematik zu interessieren. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir gerade auch junge Menschen durch solche Dinge für die Naturwissenschaften begeistern, auch wenn das nicht zukünftig dann alles Astronautinnen oder Astronauten werden. Also es gibt ein weites Spektrum, das zeigt, dass die Raumfahrt extrem wichtig ist und Bestandteil unseres Lebens geworden ist, mehr als uns das vielleicht manchmal bewusst ist.